Und Parashatna so ist bekannt und auch ein bisschen berüchtigt dafür, dass die Parasha sehr lang ist. Das ist tatsächlich die längste Wochenparasha, die man geschafft hat bei der Einteilung der Parashot. Das kann ja passieren. Irgendeine Parasha muss ja wohl die längste sein. Und wir kennen das sonst auch, dass es aus inhaltlichen Gründen, wie es sich halt gerade sinnvoll ergibt, nicht jede Parasha gleich lang ist. Und eine ist halt die längste. Und da haben wir also diese Woche das große losgezogen, dass wir die längste Parasha haben. Es gibt immer wieder diesen netten Scherz, dass das wohl stimmt, weil es ja genau nach Shavuot ist. Und Shavuot ist der Feiertag von der Gabe der Tora. Und wenn wir die Tora bekommen haben, dann sind wir natürlich ganz begeistert und wollen gleich eine große Portion Parasha lernen. Das ist ein Scherz, aber es passt. Es passt gut. Parashat Naso hat am Ende, vielleicht wenn wir vom letzten Satz absehen oder über den letzten Satz werden wir sprechen, Parashat Naso hat am Ende noch einen ganz berüchtigten Abschnitt, nämlich die Opfer, die die Nesiim, die Fürsten der Stämme im Tempel im Mischkan gebracht haben, nachdem der Mischkan eingeweiht wurde oder eigentlich als die Einweihung des Mischkan fertig wurde. Und da ist diese berühmte Stelle, wo von allen Fürsten jedes einzelnen Stammes aufgezählt wird, welches Korban er gebracht hat. Und es ist immer genau das Gleiche. Was logischerweise beim Zuhören der Tora-Lesung oder beim Lernen des Textes ein bisschen ermüdet. Und daher hat diese Textstelle also nicht so den allerbegeistertsten Ruf immer. Und obendrein liegt es in der Natur der Sache, dass wenn ein Textabschnitt eher lang ist und Parashat Naso ist also länger als alle anderen, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, die Übersicht zu haben. Das ist logisch. Wir wollen das trotzdem versuchen. Wir haben letzte Woche gesehen in Chumash, wie wir begonnen haben mit Chumash Bemidbar, in Parashat Bemidbar, dass ein gewisser Idealzustand gezeigt wurde. Das Camp der Bnei Israel hat sich organisiert, hat sich aufgestellt, hat im Zentrum seines Camps, wo alles sehr geordnet war, hat es das Heiligtum gehabt, was natürlich auch eine Symbolik ist, dass das Heiligtum nicht irgendwo am Rande nebenbei mitläuft, sondern im Zentrum des ganzen Systems ist. Und wir haben gesehen, dass da ziemlich viel Ordnung eingeführt wurde. In der Parashat der letzten Woche, in Parashat Bemidbar, hatten wir tatsächlich keine einzige Mitzwa, sondern wurde uns erzählt, wie sich die geordnet haben. Jetzt in Parashat Naso werden wir mehrere Mitzvot finden, sogar recht einige. Und es wird jetzt vielleicht auch die Frage relevant, wie sehen wir eigentlich dieses Buch Bemidbar? Das Buch Bemidbar handelt offensichtlich von den Bnei Israel in der Wüste. Und es ist tatsächlich auch so, dass das die Geschichte ist. Wir haben aber im Buch Bemidbar immer wieder zwischendurch Abschnitte, wo Mitzvot erklärt werden. Und wenn man sich das genauer anschaut, nicht nur jetzt, was wir heute sehen werden, sondern auch generell, wird man den Eindruck haben, dass die Mitzvot, die in Chumash Bemidbar vorkommen, manchmal ein bisschen auf den ersten Blick ein bisschen deplatziert wirken. Wieso steht das gerade da? Also wir haben nichts gegen das Gebot an sich, aber wieso steht das gerade an dieser Stelle? Der Ramban Nachmanides weist darauf hin, dass es im Chumash Bemidbar solche Mitzvot gibt, die tatsächlich im engeren Sinn mit der Zeit der Wüstenwanderung zu tun hatten und sich auch nur auf diese Zeit der Wüstenwanderung bezogen haben. Dann ist es natürlich logisch, dass die da drinnen stehen und dass es andere Mitzvot gibt, die nicht nur für die Zeit der Wüstenwanderung gelten, sondern für alle Zeiten gelten und wo die eigentlich so ausschauen, als würden sie besser bei Yikra passen, weil sie immer ein bisschen mit dem Tempel zu tun haben könnten oder zumindest mit Dingen, die nicht weit entfernt vom Heiligtum sich abspielen. Und da ist dann die Frage, wieso steht das in Chumash Bemidbar? Man kann den Vorschlag machen, dass sie absichtlich sozusagen ein bisschen deplatziert sind, damit die Zusammenhänge uns Futter zum Nachdenken geben. Also wenn ich nachdenken muss, warum steht das an dieser Stelle, fällt mir vielleicht ein Zusammenhang auf den ich nicht geachtet hätte, wenn es eh klar wäre. Das ist eine Möglichkeit, an diese Struktur heranzugehen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen tun. Zunächst einmal beginnt Parashat Masoh damit, dass diese Zählung, die wir gehabt haben, noch weiter fortgesetzt wird. Es wird noch das Haus von Gershon gezählt. Wir waren zuletzt in der Zählung der Leviim und das wird noch fortgesetzt. Und da gibt es noch die Familien von Gershon und von Merari. Und dann ist diese Zählung der Leviim abgeschlossen. Das gehört noch ein bisschen zu dem dazu, was wir letzte Woche gesehen haben. Und dann fängt bei Kapitel 5 etwas Neues an. Kapitel 5, Vers 1. Da ist auch eine neue Überschrift, weil der Ber Hashem el Moshe Lemor und Hashem sprach zu Moshe, sagte, Zavet Bnei Israel, befehle dem Bnei Israel, was sollen sie machen? Sie sollen solche Leute, die irgendwie Tamei geworden sind, aus dem Lager der Shechina rausschicken. Also wir haben ja letztes Mal gesehen, dass das Camp so organisiert ist, dass es den Bereich gibt, wo das Heiligtum drinnen ist und dort ist eine größere göttliche Präsenz angenommen und dort kann man jetzt nicht hinein, wenn man Tamei ist. Die Situationen von Tuma und Tahara haben wir in Chumash Vayikra gelernt. Hier haben wir jetzt schon so etwas, wo wir das Gefühl haben, das muss ja eigentlich schon damals bekannt gewesen sein. Es kann nicht sein, dass diese Mitzwa erst jetzt bekannt gemacht wurde, weil bei der Errichtung des Heiligtums mussten ja die Kohanim und Leviim und alle Beteiligten, die da irgendwie mitgebaut und mitgewerkt haben, wissen, welche Regeln von Tuma und Tahara es gibt. Spätestens bei der Einweihung des Heiligtums mussten ja die Kohanim und Leviim wissen, wer kann jetzt wo hineingehen und wo nicht. Also das ist ganz offensichtlich eine Mitzwa, die war ja schon früher mal bekannt, aber aus irgendeinem Grund hat die Tora beschlossen, das jetzt hierher hineinzuschreiben und nicht im Buch Vayikra unterzubringen. Und das behalten wir im Kopf, was will uns das eigentlich sagen? Und dann kommt eine Mitzwa, die genau das Gegenstück dazu ist, jemand, der Tamei ist, darf nicht in das Heiligtum hinein. Also er darf nicht hinein und er muss hinausgeschickt werden, wenn es relevant ist. Und jetzt haben wir immer noch im Kapitel 5 haben wir die Möglichkeit, dass ein Mensch irgendeine Sünde gemacht hat. Und wenn das passiert ist, dann muss er seine Sünde bekennen. Das ist eine ganz wichtige Mitzwa, über die der Sefer HaChinuch auch ein ziemlich langes Kapitel macht. Nämlich, wenn man etwas falsch gemacht hat und man will jetzt Tshuva machen, dann muss man ein Widui sagen, ein Sündenbekenntnis. Wir kennen das ganz, 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 ganz groß von Yom Kippur. Aber wer die Halachot von Tshuva ein bisschen gelernt hat, weiß auch, dass es jedenfalls anfällt. Nicht nur, man muss nicht auf Yom Kippur warten, um Fehler zu korrigieren. Das wäre etwas zu wenig eifrig, wenn wir warten, bis Yom Kippur kommt, um einen Fehler zu korrigieren. Sondern immer dann, wenn ein Mensch das Gefühl hat, ich habe da jetzt etwas falsch gemacht, wenn ein Mensch die Einsicht hat, ich habe da jetzt etwas falsch gemacht und man bereut das jetzt, dann geht ja der Prozess der Tshuva so, dass man ein Sündenbekenntnis sagen muss. Vielleicht kennen einige von euch die Hilchot Tshuva, die Halachot von Tshuva beim Rambam, bei Maimonides. Die werden sehr, sehr oft herangezogen, um diese Kapitel zu lernen. Und es ist bekannt, die berühmte Regel, dass man im Gebet vor Gott bekennen muss, was man angestellt hat. Und zunächst einmal, wenn es keine anderen Menschen betrifft, das auch nicht mit anderen Menschen bespricht. Weil es ist nicht so, dass derjenige, der jetzt Tshuva macht oder diejenige sich vor der Öffentlichkeit zeigt, wie super fromm ich bin. Ich bereue jetzt, ich habe mich jetzt gebessert und alle sollen mich dafür bewundern, dass ich mich jetzt so gebessert habe. Das wäre es also nicht, sondern wir machen das privat im stillen Kämmerlein beim lieben Gott. Und die Halacha ist, dass man unbedingt so ein Widui, ein Sündenbekenntnis sprechen muss, wo man auch ausspricht, was man angestellt hat. Das ist ja bekanntlich, manche werden das ja auch schon mal ausprobiert haben, wohl oder übel, das ist bekanntlich sehr, sehr wirkungsvoll. Wenn man in Worte fassen muss, was man gemacht hat, ist das wesentlich klarer und deutlicher, als wenn man nur so ein gewisses Bauchgefühl hat. Die Geschichte war nicht ganz in Ordnung, wie und ja, es tut mir leid. In dem Moment, wo ich das wirklich verbalisieren muss, in Worte fassen muss, die ich ausspreche, wird das wesentlich konkreter und ist das durchaus auch schwerer, nehme ich mal an, würde ich behaupten. Ich vermute, dass ihr dazu stimmen werdet. Und wir machen das bekanntlich ohne Zeugen, wenn es keine anderen Menschen betrifft. Nur dann, wenn es eine Verfehlung ist, die andere Menschen betrifft, dann sind wir natürlich gefordert, auch wieder gut zu machen, was da geschehen ist. Also wenn ich jetzt jemanden irgendeinen Schaden angerichtet habe, dann muss ich diesen Schaden ersetzen. Wenn wer was gestohlen hat, muss er das Gestohlene zurückzahlen oder eine Penale zahlen und so weiter. Wenn man wen beleidigt hat, Gott behüte, muss man sich entschuldigen. Das sind die ganz, 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 ganz komplizierten Situationen. Also die Verfehlungen zwischen Mensch und Gott sind ja da wesentlich leichter zu behandeln als die Verfehlungen zwischen Mensch und Mensch. Das haben wahrscheinlich auch schon manche ein bisschen erlebt. Aber jedenfalls ist das die Regel, wie wir Tschuwa machen. Wenn wir Tschuwa machen, müssen wir dieses Video, dieses Sündenbekenntnis sagen. Der Rambam Maimonides macht interessanterweise keine Trennung zwischen diesem Widui, dem Sündenbekenntnis, und der Tschuwa, als wären das zwei Gebote. Es gibt Literatur, wo solche Trennung vielleicht eher gemacht wird. Aber der Rambam sieht das nicht so, weil er sieht, dass diese beiden Sachen zusammengehören. Die Tschuwa ist ein Prozess, der erst einmal im Herzen stattfinden muss. Ich kann ja dieses Sündenbekenntnis nicht ehrlicherweise sagen, wenn ich es nicht ernst meine. Also zunächst einmal ist da der Prozess der Tschuwa, der mir überhaupt die Einsicht schafft, dass ich verstanden habe, ich habe da etwas falsch gemacht, dass ich verstanden habe, vielleicht auch die Dimension dessen, was ich falsch gemacht habe. Am Anfang redet man sich Sachen ja gerne klein und irgendwann hat man dann doch die Einsicht, dass das nicht so eine Kleinigkeit war. Und man hat jetzt die Einsicht, dass die Dimension, was man gemacht hat, eine richtige Avera war. Und jetzt will man das korrigieren und sich bessern. Und das Widui setzt natürlich voraus, dass diese Einsicht und diese Absicht bereits da ist. Darum zählt der Rambam das nicht als zwei Mitzvot. Im Sefer HaMitzvot des Rambam in seiner berühmten Liste von den Geboten ist das ein Gebot, dass man dann, wenn man Tschuwa macht, ein Bekenntnis sagt. Und diese beiden Dinge, die Einstellung, das Geistige, was in mir selbst passiert, dass ich die Einsicht habe, und die Deklaration an sich gehören zusammen. Also das ist eine riesengroße Mitzvah, die hier eigentlich relativ klein einen Satz einnimmt. Also wenn wir in den Text der Parascha schauen, das hat bei Vers 5 begonnen und ist dann in Kapitel 5, Vers 7. Vehitva du et chatatam. Und sie sollen bekennen ihre Verfehlungen, asher asu, die sie gemacht haben. Veheshiv et ashamo behosho behamishito Yosef alaf. Benatanla asher ashamlo. Und er soll eine Wiedergutmachung machen seiner Schuld. Und hier ist jetzt angefügt, wenn das etwas ist, wo man etwas Materielles wiedergutmachen muss, also zum Beispiel jemand hat gestohlen, dann muss er ein Fünftel dazu zahlen. Es wäre ja zu billig, wenn man nach einem Diebstahl nur einfach wieder zurückgibt, weil dann könnte ich ja sagen, ich probiere es einmal. Ich probiere es einmal und wenn ich erwischt werde, dann muss ich es halt wieder zurückzahlen. Also wenn es da keine Penale gäbe, wäre das wohl etwas zu billig, das ist leicht zu verstehen. Und muss es dem zurückgeben, dem er geschädigt hat. Dann wird auch ausgeführt, was passiert, wenn da niemand da ist, dem zurückzugeben ist. Dann kann sein, dass das beim Kohen beglichen wird, weil sonst niemand da ist, dem irgendein geraubtes, gestohlenes Gut zurückzugeben ist, weil diese Person zum Beispiel nicht mehr lebt. Da gibt es jetzt ein interessantes Detail. Das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, aber es ist ein interessantes Detail. Wie kann das im Judentum passieren, dass niemand da ist, der Anspruch hat? Also nehmen wir an, ein Herr X hat einem Herrn Ploni etwas gestohlen und jetzt tut es ihm leid, aber in der Zwischenzeit ist dieser Ploni gestorben. Und dann gibt's ja Erben. die das bekommen müssten. Wenn der nicht mehr lebt, dann ist ja wohl irgendein Erbe da. Wie kann das sein, dass kein Erbe da ist in der Halacha? Es ist in der Halacha nämlich nicht so, wie man das in zivilen Gesetzen kennt. In zivilen Gesetzen kennt man typischerweise, dass irgendwann ein Verwandtschaftsverhältnis zu weit entfernt ist, dass da noch jemand erbt. Also es kann nach einem österreichischen und meines Wissens auch generell nach sehr, sehr vielen staatlichen Gesetzen so sein, das ist durchaus üblich, dass wenn keine jetzt noch halbwegs nahestehenden Verwandten, Nachkommen da sind, dann ist kein Erbe da. Das kommt vor. In der Halacha gibt es das nicht. In der Halacha gibt es das nicht, sondern wenn das ein Cousin 23. Grades ist, aber er ist der nächste Verwandte, dann ist das der Erbe. Jetzt schreibt aber die Tora hier, wenn keiner da ist, dann geht das an den Tempel, über einen Kohen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass keiner da ist? Gibt eine Möglichkeit in der Halacha, wie das passieren kann, dass ein jüdischer Mensch stirbt und es ist kein Erbe da. Das geht nur bei Konvertiten. Das geht nur bei Konvertiten. Konvertiten können ohne jüdische Erben sein. Das geht, weil da kein Verwandtschaftsgrad mit irgendjemandem bestehen kann. Muss übrigens auch nicht sein, aber kann sein. Ja? Das geht nur bei Konvertiten. Aber für diesen Fall ist hier also auch vorgesorgt. Und dann kommt in der Parascha wieder ein neuer Abschnitt. Dann kommt diese berühmte Sache mit der Sota. Dann kommt diese berühmte Sache mit der Sota. Das ist relativ bekannt. Wenn ein Mann Grund hat, zu vermuten, dass seine Ehefrau untreu ist, dann gibt es diese Zeremonie mit dem Sotawasser. Ich gehe jetzt auf diesen Teil nicht so im Detail ein, weil das ein eigenes großes Thema ist, aber ich möchte eine Kleinigkeit dazu sagen, weil das oft missverstanden wird. Es gibt manchmal dieses Missverständnis, dass diese Sota-Geschichte irgendwie so bösartig diese Frau bloßstellt, die da verdächtigt ist. Jetzt kann man dann relativ leicht schon erkennen, dass es ja um einen Fall geht, wo die betroffene Dame sich schon so verhalten hat, dass eigentlich die Situation ziemlich klar zu ihren Lasten ausschaut. Die Konstellation ist ja so, dass sie bereits gewarnt sein muss gegenüber einem bestimmten Mann, mit dem sie nicht ausgehen soll. Also der Ehemann hat schon einen Verdacht oder ein schlechtes Gefühl, dass sie immer mit dem viel Zeit verbringt. Und er hat sie bereits vor Zeugen gewarnt, dass sie bitte nicht ständig mit dem sein soll. Und dann ist sie wieder vor Zeugen, hat sie sich ausgerechnet mit jenem eingeschlossen in einer Zeitspanne, die lang genug war, dass da was passieren kann. Also eine halbwegs vernünftige Frau macht das übrigens auch nicht so. Ich glaube übrigens auch nicht, dass diese Situation realistischerweise oft eingetreten ist. Es gibt immer wieder Halachot in der Tora, wo man sich fragt, wie oft ist das so vorgekommen? Viele Sachen, die gerade sehr extrem, sehr ernst ausschauen, schauen nicht so aus, dass man den Eindruck hätte, das ist überhaupt sehr oft vorgekommen. Weil wenn eine verheiratete Frau mit einem anderen Mann fremd geht, wird sie sich nicht öffentlich verwarnen lassen und dann auch noch öffentlich vor anderen Leuten sich mit dem Liebhaber einschließen. Also möglicherweise ist das jetzt ein Fall, der eher eine extreme Situation, die nicht alltäglich ist, beschreibt, sicher sogar. Und was die Pointe ist, ist, dass hier eigentlich versucht wird, die Situation noch zu retten. Einige von euch kennen das vielleicht, weil Rav Folger hat das manchmal in Jurien erwähnt, dass man hier ein bisschen mitdenken muss, dieses Paar muss sich zum Zweck dieser Zeremonie ja noch einmal ein bisschen zusammentun. Die müssen wenigstens gemeinsam zum Tempel hinfahren. Meistens werden die jetzt auch nicht direkt dort sein, wo der Tempel steht. Okay, in der Wüste haben sie nicht weit, aber das ist eine der Halachot, die für spätere Zeiten gelten. Jetzt, wenn die von Galiläa oder von Beersheba aus einmal nach Jerusalem anreisen müssen, müssen sich die einmal auch zusammentun eine Zeit lang, wo sie noch einmal schauen können, ob sie nicht doch irgendeine Gesprächsbasis finden. Das ist ein Zugang, den man haben kann. Ein anderer Zugang, den ich vielleicht hätte, ist, dass man es jetzt nicht so optimistisch sieht, dass da noch viel zu retten ist, aber dass man doch versucht zu schauen, wir unterstellen nicht das Schlimmste. Diese Frau war mit einem Liebhaber in einem Zimmer nachweislich eingeschlossen, lang genug. Und wir würden jetzt eigentlich so vom Bauchgefühl her und von dem, was die Menschen im Dorf reden, würden wir alle unterstellen, dass die mit dem was gemacht hat. Aber wir unterstellen das nicht automatisch, sondern wir haben da noch eine Lösung, um zu schauen, ob es sich nicht doch wenigstens so weit lösen lässt, dass auch wenn diese Ehe wahrscheinlich jetzt nicht mehr die beste sein wird, dass es sich doch so weit lösen lässt, dass man sie nicht schuldig sprechen muss. Also diese Sotter-Geschichte ist nicht so eine Sache, wo man böse diese Frau bloßstellt, sondern wo man eigentlich versucht, eine Situation, die völlig verfahren ist und wo es so ausschaut, als wäre der Zug abgefahren, noch zu retten. Das jetzt nur als Anmerkung dazu, weil unser Parascha ist lang und immer noch nicht zu Ende. Es gibt eine Frage.
Darf ich fragen, wie das umgekehrt ist, wenn der Mann fremd geht?
Das war in antiken Zeiten deshalb nicht das Thema, weil der ja mehr als eine Frau haben durfte. Also heute ist es bitte schon so, dass klar ist, dass zum Beispiel das auch als Scheidungsgrund bei einem Bettstehen relevant sein kann.
Aber er
Selbstverständlich.
hat
Weil man ja
müssen.
erwartet, dass er treu bleibt. Aber in antiken Zeiten durfte ein Mann mehr als eine Ehefrau haben. Und dadurch war das nicht so ein Bruch eines Toragesetzes. Natürlich war es nicht schön, klar. Aber es war nicht der Bruch eines Toragesetzes wie umgekehrt. Also da gab es tatsächlich einen Unterschied. Und deshalb hat das nur die Frau betroffen, weil es da auch der Bruch eines Toragesetzes ist. Den berühmten Bann, dass ein Mann nur eine Frau nehmen kann, hat man im aschkenasischen Judentum seit dem berühmten Rabbeinu Gershom aus Mainz im Mittelalter. Und der hat sich in der jüdischen Welt nach und nach durchgesetzt. Es ist bitte so, dass er im jemenitischen Judentum erst im 19. und 20. Jahrhundert angekommen ist. Aber er hat sich schon vor Jahrhunderten sehr weit durchgesetzt. Ich erinnere mich, ich habe mal im Zuge eines wissenschaftlichen Artikels, den ich vor vielen Jahren geschrieben habe, mittelalterliche Heiratsverträge aus Genießerfragmenten recherchiert. Und das Spannende ist, dass es damals noch solche Verträge gab, wo eine Klausel drinnen war, welche Penale der Ehemann zahlen muss, wenn er eine zweite Frau nimmt, weil es rein theoretisch noch möglich war. Und in manchen Kreisen galt es noch nicht als verboten, aber es galt als extrem unerwünscht. Und darum hat man in den Eheverträgen solche Klauseln hineingegeben. Wenn er eine zweite Ehefrau nimmt, dann muss er irgendwelche Unsummen an diese Synagoge spenden oder an die erste Frau zahlen oder so. Es gab damals auch schon im Mittelalter in Oriental, also Genießerfragmente sind meistens aus Ägypten, also in orientalischen Gemeinden, in gewissen Kreisen die Sichtweise, dass wenn der eine zweite Ehefrau nimmt, hat die erste Frau automatisch Anrecht auf eine Scheidung, wenn sie sagt, das geht so nicht. Und dort, wo diese Lehrmeinung noch nicht etabliert war, hat man immer diese Klauseln in den Verträgen gemacht. Also das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Ist aber sehr spannend, dass das natürlich auch nicht an einem Tag so da war, sondern ein Entwicklungsprozess ist, wo es eine Zeit lang auch verschiedene Strategien gab. Es ist im Talmud schon ganz klar, dass es sehr unerwünscht ist, dass ein Mann zwei Ehefrauen hat und galt auch als selten. Also es war immer schon eher seltener und nicht so angesehen, war aber eine Zeit lang noch für irgendwelche komplexen Situationen, wo man vielleicht auch gefunden hat, man kann damit Probleme lösen, schon noch möglich. Und hat sich dann nach und nach völlig aufgelöst. Also das war in, jetzt wenn wir von Torah im engeren Sinn sprechen, von Geboten und Verboten aus der Torah ohne rabbinischen Überbau, war das ja noch nicht da. Eine kleine Zwischenbemerkung für den Teilnehmer, der jetzt erst eingestiegen ist. Wie Sie bemerken, entfällt der Schiur von Rav Folger heute und sind wir schon im Parashah-Schiur. Gut. Jetzt, was kommt als nächstes? Dann kommt die Sache mit dem Nasir. Es gibt die Möglichkeit, dass Mann oder Frau ein Nasirat auf sich nehmen will. Für diesen Nasir, das konnten auch Frauen machen. Heute ist es insofern nicht relevant, dass das ohne Tempel sehr schlecht funktioniert. Es ist bekannt, im 20. Jahrhundert ein Mann in Jerusalem gewesen, der ein Nasirat auf sich genommen hat. Das Problem ist, wenn man das heute macht, dann hat man das lebenslänglich, weil man den Tempel braucht, um es wieder zu lösen. Also heutzutage ist es de facto nicht so, dass man es macht. Ein Nasir hatte gewisse Einschränkungen auf sich genommen. Er hat seine Haare nicht geschnitten, hat sich Wein enthalten und hat gewisse Einschränkungen auf sich genommen. Und dieses Nasirat ist aber nicht für ewig gedacht, sondern das hat ein Ablaufdatum. Und er bringt dann am Ende seines Nasirats ein Opfer im Tempel, wo die berühmte Frage gestellt wird, warum bringt er ein Korban Chatat, ein Sühnopfer? Weil er hat ja ganz sicher nichts falsch gemacht. Er wollte sogar besonders fromm sein. Manche erklären das damit, dass die Enthaltungen von Dingen, die eigentlich erlaubt wären, die er gemacht hat, ja auch nicht das Perfekte ist. Das Judentum will eigentlich nicht, dass wir Dinge auslassen, die wir so wohl genießen dürfen. Selbstverständlich, bitte, es gibt sehr viel moralethische Literatur darüber, dass man sich nicht zu viel für materielle Genüsse interessieren soll, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass man von Dingen, die erlaubt sind, gar nicht genießen soll. Und der Nasir hat das aber gemacht. Und das ist dann vielleicht noch etwas, was wieder ein bisschen korrigiert werden will. Jetzt, wozu macht ein Nasir das? Das steht hier nicht explizit. Die Tora sagt uns eigentlich die Regeln dafür. Aber man fragt sich, warum? Was ist der Zweck des Ganzen? Eine Möglichkeit ist, in den Erklärungen, die gebracht werden, ist eine Möglichkeit, dass ein Nasir, egal jetzt ob Mann oder Frau, irgendwie das Gefühl hat, in gewissen Bereichen Schwächen zu haben. Vielleicht trinkt jemand zu viel Alkohol und will gegensteuern, indem er sich eine Zeit lang auferlegt, jetzt gar keinen Alkohol zu trinken. Ich habe das jetzt etwas einfach gesagt, aber jemand, der findet, dass er vielleicht etwas zu triebhaft ist, etwas zu lebhaft ist, gewissen Genüssen zu gut zuspricht, der will vielleicht dieses Nasirat eine Zeit lang auf sich nehmen, um durch die Gegenbewegung sich ein bisschen auf eine Schiene zu bringen. Das ist eine mögliche Erklärung. Jedenfalls haben wir die Regeln für den Nasir. Das war jetzt auch etwas, das nicht rein für die Zeit der Wüstenwanderung betrifft. Wir haben ja gesagt, dass wir mit Zwot vorfinden in Buch Bemidbar, die nicht nur für die Zeit der Wüstenwanderung gelten. Der Nasir ist zwar heute nicht relevant, weil das Ganze eigentlich voraussetzt, dass es einen Betamikdash gibt, aber es war ja nicht auf die Zeit der Wüste begrenzt. Also hier können wir uns fragen, was will diese Halacha hier? Schauen wir noch ein bisschen weiter. Dann kommt das, was eigentlich die Geschichte jetzt weiter erzählt. Ja, dann kommt einmal der Priestersegen. Dann kommt einmal der Priestersegen. Ich war jetzt zu schnell, Entschuldigung. Dann kommt einmal der Priestersegen. Das ist, das Kapitel 6 sind wir jetzt. Und bei Vers 22 geht es los. Das ist ein neuer Absatz. Bei 6,22 ist auch ein Absatz im hebräischen Text. Und es fängt wieder an mit, bei der Ber Hashem el Moshe Nimor. Hashem sagte zu Moshe, er soll sagen zu Aharon und zu seinen Söhnen, Koti varchu et bnei Israel, so sollst du die bnei Israel segnen. Diejenigen von euch, die Shavuot-Gelegenheiten hatten, in einer Synagoge Birkat Kohanim zu bekommen, haben den Text gerade gehört. Das ist der berühmte Priestersegen. Mit dem Text sollen die Kohanim die Bnei Israel segnen. Das war natürlich zunächst einmal für den Tempel gedacht. Wir haben das aber heute bei gewissen Feiertagen. Sephardische Juden machen das eventuell auch an Shabbatot. In Eretz Israel ist es häufiger, dass es auch an Shabbatot gemacht wird, auch bei Ashkenazim. In Chutz La'aretz machen wir es typischerweise an Feiertagen. Das heißt, jetzt zu Shavuot hat es stattgefunden, wenn eine Synagoge einen Kohen hatte. Ich war zu Shavuot in einer Synagoge, wo am ersten Tag kein Kohen anwesend war, am zweiten Tag schon. Also am zweiten Tag Shavuot gab es dann Bekat Kohanim. Es gibt manchmal Minhagim in aschkenasischen Gemeinden in Chutz La'aretz, dass man es nicht macht, wenn der Feiertag auf einen Schabbes fällt, weil man ja am Schabbes keinen Priestersegen hat. Ob dieser Brauch Sinn ergibt oder nicht, ist umstritten. Aber an Feiertagen kennen wir es jedenfalls. Das ist, glaube ich, der berühmteste Satz aus der ganzen Tora. Hashem segne und hüte dich, er lasse leuchten sein Angesicht über dir und er wende sein Angesicht dir zu und gebe dir Frieden. So sollen also die Söhne Aharons, also die Kohanim, die Bnei Israel segnen. Wunderschön. Also jetzt haben wir wieder etwas, wo wir uns fragen, ja, wunderschön, großartig. Wieso ist das nicht im Homash Vayikra? Und es ist eindeutig eine Mitzwa, die nicht nur für die Zeit der Wüstenwanderung relevant war. Kapitel 7 ist dann die Rede, dass dieses ganze Heiligtum jetzt fertig wurde. Das ist jetzt vielleicht für uns vom Lesefluss ein bisschen unerwartet, weil das hatten wir am Ende des Buches Schmott und in Vayikra, aber wir bedenken, dass das Buch Vayikra ja fast keine Handlung hat, im Sinn, dass eine Geschichte erzählt wurde, sondern das Buch Vayikra hat vor allem mit Wort gehabt. Also von der Geschichte, die erzählt wurde, sind wir zuletzt stehen geblieben bei Parashat Shmini, dass der Mishkan eingeweiht wird. Und das wird jetzt aufgenommen. Und jetzt kommt diese berüchtigte Stelle. Kapitel 7, Vers 2 geht es los. Also eigentlich beginnt der Absatz ohnehin bei 7.1. Aber das, wo jetzt die Fürsten die Korbanot bringen, das ist dann bei Vers 2. Vayakrivu Nesi Israel. Roshe bet Avotam. Es haben gebracht die Nesiim, die Fürsten, also die Stammesfürsten, die Köpfe ihres Haushaltes, Korbanot. Und da bringen jetzt alle ihre Gaben. Das wird auch ausführlich beschrieben. Und ab Vers 10 haben wir dann die Fürsten, die für die Einweihung des Altars ein spezifisches Opfer bringen. Und Hashem sagt zu Moshe, ein Fürst pro Tag, jeder einen Tag. Also dauert die ganze Zeremonie dann 12 Tage, warum auch nicht. Für die Einweihung des Altars, wunderschön. Und jetzt kommt das, was große Freude macht bei der Tora-Lesung immer allen. Der erste wird genannt. Das ist Nachshon ben Aminadab vom Stamm Judah. Und es wird aufgezählt, was er alles gebracht hat. Da liest man noch aufmerksam mit. Er bringt eine Silberschüssel, die so und so viel Gewicht hat. Er bringt ein Silberbecken, das so und so viel Gewicht hat. Und die sind nicht leer, diese schönen Sachen, sondern da ist Feinmehl drinnen für ein Korban. Und dann bringt er etwas aus Gold und er bringt Weihrauch und er bringt einen Stier und einen Widder und ein Schaf, ein einjähriges Schaf für ein Ula-Opfer. Und er bringt einen Ziegenbock für ein Sühnopfer und ein Schlamimopfer. Da bringt er zwei Rinder und fünf Böcke und fünf Schafe, einjährige. Das ist das Korban, das Nachshon ben Aminadab gebracht hat. Wunderschön. Der zweite ist Netanel, der Sohn von Suar vom Stamm Issachar. Und er bringt, und es wird einzeln aufgezählt, und er bringt genau dasselbe. Und der nächste wird aufgezählt, am dritten Tag kommt Zvulun, Eliab, und vom Stamm Zvulun kommt Eliab, Sohn von Helon, und er bringt auch genau dasselbe. Und so geht es weiter, und alle zwölf, am zwölften Tag, da bin ich jetzt bei Vers 78. Ein langes Kapitel, das so viele Psukim bekommt. Vers 78. Am zwölften Tag kommt dann der Fürst des Stammes Naphtali, der heißt Achira, Sohn des Enan. Und sein Opfer ist Doppelbucht und es wird genau dasselbe aufgezählt. Und weil wir es jetzt nach 12 Mal nicht kapiert haben, wird sogar noch eine Zusammenfassung gebracht, was sie alles gebracht haben. Und dann ist man irgendwie erschöpft und findet, es reicht, dass die Parascha fertig ist. Und dann haben wir eine ganz interessante Sache am Schluss, die oft übersehen wird, weil es natürlich in der Natur der Sache liegt, dass man hier bei dieser Stelle ein bisschen ermüdet und damit, dass die Fürsten, diese 12 Fürsten alle dieselben Opfer bringen, ist die Parascha aus und fertig. Aber Es gibt am Schluss etwas Interessantes. Wenn wir zum Schluss der Parascha blättern, beim Vers 89, nein, beim Vers 88, wäre eigentlich sehr schön aus. Da war eine Zusammenfassung, wer aller was gebracht hat. Und der Schluss, die allerletzten Wörter des Verses, die zweite Hälfte des Verses 88. Sot Chanukata Misbeach, das ist die Einweihung des Altars. Chanukka heißt ja bekanntlich Einweihung. Ja? Also das ist die Chanukata Misbeach, die Einweihung des Altars. Achere Hamashachoto, nachdem er gesalbt wurde. Der Altar wurde gesalbt zu seiner Einweihung. Die Nesiim, die Fürsten der 12 Stämme, haben alle diese Opfer gebracht. Das ist die Einweihung des Altars, nachdem er gesalbt wurde. Wunderschöner Schlusssatz. Alles gut, wir sind fertig. Edge, wir sind nicht fertig. Da ist noch ein Satz. Da ist noch ein Satz, der oft nicht beachtet wird, weil er am Ende dieser langen Parascha so ein bisschen hinten dran hängt. Aber da ist noch ein Satz. Da ist noch ein Satz, Nummer 89. Uvevo Moshe el Ohel Moed, und wie Moshe kommt zum Ohel Moed, zum Begegnungszelt, also zum Heiligtum. Ledaber ito va yishma et hakol midaber elav me'al ha-kaparet asher al aron ha'idut miben shnei ha-keruvim vadaber elav. Wenn Moshe gekommen ist in das Begegnungszelt, um mit Gott zu sprechen, hat er die Stimme, nämlich die Stimme Gottes, gehört von über dem der Bedeckung des dem Vorhang des Aaron, des Schranks mit dem Tafel mit den zehn Geboten, der Lade des Zeugnisses, ist meistens eine deutsche Übersetzung. Aaron ist eigentlich ein Kasten oder eine Schachtel in dem Fall. Und zwischen den zwei Kruvim hat er mit ihm gesprochen. Wunderschön. Was ist das Problem? Was ist das Problem mit diesem Satz? Ich meine, der Satz ist wunderschön. Wenn Moshe gekommen ist in das Begegnungszelt und er wollte von Gott irgendetwas hören oder Gott hat ihn gerufen und Gott, die Stimme Gottes hat mit Moshe gesprochen über diesem, über der Bundeslade zwischen den zwei Cherubin, wo dieser Vorhang ist. Nichts dagegen. Aber wir wissen das schon. Das war schon da. Das war schon da. Und die Tatsache, dass wir das eigentlich schon wissen, das war am Ende von Buch Schmott. Und das war ein Vayikra. Und die Tatsache, dass wir das eigentlich schon wissen, erhöht jetzt natürlich die Frage erst recht. Entschuldigung, wozu steht dieser Satz da? Das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Ich habe einen Schummelzettel hergerichtet, wo drauf steht, wo es ist. In Sefer Schmott ist es dann, wo am Ende, gegen Ende von Sefer Schmott, wo Moshe Rabbeinu den Mishkan fertigstellt, ist es, und in Sefer Vayikra ist es natürlich ganz am Anfang von Vayikra. Das ist das, womit Vayikra beginnt. Und jetzt haben wir es schon wieder. Also, wozu steht das schon wieder da, wenn es schon zweimal da war? Es fällt aber natürlich auch auf, dass es ja schon zweimal da war. Es war nicht einmal da, es war schon zweimal da. Das ist das dritte Mal. Also ich müsste schon bei den anderen beiden Stellen fragen, aha, was ist da los? Und man kann einen unterschiedlichen Kontext erkennen, in welchem Kontext das da war. Und es gibt einen Schiur von Rav Nachum Leibtag, der das analysiert. Und aus dem nehme ich diesen Gedanken jetzt auf. In Sefer Schmott ist es ja darum gegangen, dass nach der Sünde mit dem goldenen Kalb, wenn das Heiligtum gebaut wurde, war dann irgendwann alles wieder so gut, dass die Shechina, die göttliche Gegenwart, im Lager der Bnei Israel wieder spürbar war. Was immer das jetzt heißt, aber sie war wieder da. Und das war daran geknüpft, von der Erzählung her, wie uns die Geschichte es erzählt hat, war es, ist es verbunden mit, Moshe hat das Heiligtum errichtet. Und dann ist am Ende vom Humash Schmott, hatten wir Gott sei Dank die Situation, dass alles wieder gut war und die Shechina wieder da war. Das war am Schluss von Humash Schmott. Also war das ein bisschen im Verdienst von Moshe, mit dem Werk von Moshe verknüpft, dass Moshe sich darum gekümmert hat, diesen Mishkan fertig zu machen. In Sefer Vayikra kann man es mit Aharon in Verbindung bringen. Und hier bringen wir es jetzt offensichtlich in Verbindung mit den 12 Opfern der 12 Stämme. Diese 12 Opfer der 12 Stämme, die alle einzeln aufgezählt werden, sind ja ein Zeichen dafür, dass die Nesiim, die Fürsten, nicht versucht haben, sich gegenseitig zu überbieten. Also die typische Erklärung, warum die Tora das 12-mal schreibt. Wo wir sonst gewohnt sind, dass die Tora sich eigentlich kurz fasst. Und hier hat sie so plötzlich so viel Platz und so viel Tinte, bei jedem einzelnen Fürsten aufzuzählen, was er gebracht hat. Und es ist alles dasselbe. Eine sehr häufig gebrachte Erklärung, warum sie das macht, ist, um zu zeigen, sie haben eben alle das Gleiche gemacht, im Sinn, sie haben sich nicht gegenseitig überboten, gegenseitig konkurriert. Es wäre relativ natürlich gewesen, dass der am zweiten Tag schaut, was hat der gestern gemacht, ich mache mehr, und dass sich die jeden Tag übersteigern müssen. Beziehungsweise, wenn wir sagen, sie hatten einfach eine Intention, was sie gefunden haben, das war ja relativ viel, was da gebracht wurde, pro Person natürlich. Das, was sie als Fürsten bringen soll, das ist ein gewisser Standard, aber sie hatten die gleichen Ansichten, was dieser Standard ist. Also sie waren sich einig. Es hat nicht einer gefunden, ein Stammesfürst muss A machen, und ein anderer hat gefunden, ein Stammesfürst muss B machen. Ich bringe das bessere Opfer, dein Opfer ist ein Blödsinn, ich habe das bessere Konzept. Sie waren sich alle einig. Das ist die Pointe hier. Also, wenn wir sagen, dieser schöne Satz, dass Gott mit Moschee gesprochen hat, von über dem Aaron, zwischen dem Cherubim, dass dieser Satz ein bisschen anzeigt, dass die Schechina wieder da ist, nachdem sie sich nach dem goldenen Kalb verabschiedet hat, dann kann das einmal das Werk von Mosche gewesen sein. Es kann das Werk von Aaron gewesen sein. Es war aber hier auch das Werk oder der Verdienst, ja, der Verdienst dieser 12 Stammesfürsten, die es geschafft haben, eine Einigkeit darzustellen. Und das ist also das, worum es, glaube ich, hier in dieser Parascha am meisten geht. Wir haben in der letzten Parascha vorige Woche sehr stark das Motiv von Ordnung gehabt, dass jeder seinen Platz gefunden hat. Und hier geht es auch um eine gewisse Einigkeit. Und diese Stellen, wo wir Mitzvot gefunden haben, wo wir uns fragen, warum stehen die eigentlich hier, warum stehen die nicht in Chumash Vayikra, die sind jetzt wahrscheinlich auch damit im Zusammenhang zu sehen, wie hat sich dieses Camp organisiert. Und hier sind wir noch, das wird sich nächste Woche ändern, hier sind wir noch beim Idealzustand. Hier schaut alles schön aus. Hier schaut das so aus, dass die das alles richtig machen und das wird alles super gut funktionieren. Wir kommen nächste Woche zu dem Bruch, wo es anfängt zu knicken. Aber hier schaut es ja noch alles perfekt aus. Das heißt, diese Gebote, die wir hier haben, sind auch ein bisschen damit in Verbindung zu bringen. Sie haben die Schechina bei sich. Es funktioniert, dass Mosche die Stimme Gottes hören kann von dieser Stelle, weil das ganze Problem, das mit dem goldenen Kalb war, ist jetzt erledigt und das ist alles wieder gut gemacht. Und in diesem sehr perfekten Setting, in diesem Setting, wo alles richtig ist, beachten Sie dann eben auch, wie wir gesehen haben, wer Tameh ist, geht jetzt nicht in das Lager hinein, und beachten Sie auch, wenn etwas schiefgegangen ist, dann muss man Tshuva machen und muss man ein Video sagen. Und haben Sie vielleicht auch für eine völlig verfahrene Situation, wo eine Ehe schon nicht mehr rettbar scheint, doch noch einen Rettungsanker? Und gibt es diese Option, wenn ein Mensch will, so ein Naserat auf sich zu nehmen, um irgendwie seine Persönlichkeit zu verfeinern, dann gibt es das. Also ich würde das in diesen Kontext setzen. Und am Schluss dieser Parascha haben wir jetzt also gesehen, dass diese 12 Stammesfürsten alle einig sind und dass wir gerade unter dem Aspekt, dass die 12 alle ihre schönen Korbanot nach einem gemeinsamen Standard, den alle gleich eingehalten haben, gebracht haben, dass auch das dazu geführt hat, dass Mosche die Stimme Gottes über dem Aaron zwischen den Cherubim hören konnte.